Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik und des Online-Magazins Internationale Politik Quarterly, Martin Bialecki. Herzlich willkommen.
Dankeschön, schönen guten Tag.
Ich musste heute über eine Meldung lachen aus einem Karlsruher Freibad, Herr Bialecki. Da hat der Bademeister morgens schwimmende Wildschweine im Becken überrascht. Ich hätte da am liebsten so eine Durchsage gemacht, so nicht vom Beckenrand springen oder sowas. Gehen Sie denn gern schwimmen?
Ja, das tue ich. Ich war gerade am Atlantik für 3 Wochen, wo man jetzt nicht so super schwimmen kann, weil die Wellen wirklich so wahnsinnig hoch sind. Das ist eher so was ganz Kindliches, war dann da in diese Wellen reintauchen und durchstechen und ein bisschen schwimmen in so einem Flussarm, der da so sich abzweigte. Aber ja, grundsätzlich schon sehr gerne.
Stimmt, am Atlantik, da hatten wir früher immer so sogenannte Bodyboards. Das waren dann wie so Mini-Surfbretter, hat man sich so draufgelegt und ist mit der Welle so an den Strand geschossen. War sehr spaßig.
Ja, genau, das haben die Kinder sich jetzt auch ins besorgt und hatten auch einen Surftag und so. Also das ist schon großartig da. Ja.
Dann schnappen wir uns jetzt unsere Surfbretter und machen uns auf den Weg rein in die Themen des Tages, in die Wellen des Tages, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Wir sprechen natürlich mit Ihnen als langjährigem US-Korrespondenten auch über den Wahlkampf in den USA und haben noch ein paar andere Themen vor. Und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Bundeskanzler Olaf Scholz und Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, beide ja von der SPD, die haben heute Nachmittag einen Termin bei der Meyer-Werft in Papenburg. Da nehmen sie an der Betriebsversammlung des Unternehmens teil und sie wollen anschließend vor die Presse treten. Und es wird erwartet, dass da die Nachricht kommt oder die Bestätigung kommt, dass die Bundeswehr, die Bundesregierung, so ist es, die Werft mit 100 Millionen Euro unterstützen wird. Über eine Mehrheitsbeteiligung des Staates an dieser Werft und über Bürgschaft für weitere Kredite. Die Meyer-Werft, die braucht nämlich dringend sehr viel Geld. Insgesamt muss sie bis Ende 2027 zur Finanzierung von Schiffsneubauten fast 2,8 Milliarden Euro aufbringen. Martin Bialecki, finden Sie es richtig, dass Bund und auch Land Niedersachsen ist im Gespräch, da voraussichtlich einsteigen?
Naja, also das ist ein sehr komplexes Thema. Erstmal ist es natürlich für die jetzt momentan 3.300 Menschen, die da arbeiten, eine sehr gute Nachricht, dass es da weitergehen kann und dass diese Finanzierungshilfen, Erhöhung des Eigenkapitals etc., dass das alles kommen wird, aller Voraussicht nach. Es ist natürlich ganz platt gesagt auch eine dringend benötigte gute Nachricht für den Bundeskanzler, der sie sehr, sehr dringend braucht. Und wenn er sich hinstellt und sagt, ich verkünde hiermit, dass diese Arbeitsplätze gerettet sind, jetzt gibt es dann bald ein Fest auf der Werft Anfang September, dann ist das prima für ihn und vor den Landtagswahlen zumal. Aber was stellen die denn her? Die stellen natürlich Kreuzfahrtschiffe her von einer Größe, ich fahre nun selber keine Kreuzfahrten, offen gestanden, aber das sind halt diese gigantischen schwimmenden Städte auf den Weltmeeren. Die verbrennen Schweröl wie nichts Gutes. Und wenn man dann mal guckt, was haben die für eine Umweltbilanz, was machen die mit den Meeren und auch mit den Häfen, wo sie dann lange anlanden müssen, das ist halt alles sehr verheerend. Muss nun eine Bundesregierung eine Technik im Land halten, die irgendwie global verheerende Auswirkungen hat, das kann man zumindest hinterfragen.
Jetzt wäre es aber ja die Alternative, also es drängt jetzt wirklich die Zeit, dass Mitte September da schon die Lichter ausgehen, wenn da jetzt keine Finanzierung möglich gemacht wird. Sie haben schon gesagt, da wären dann 3.300 Arbeitsplätze, die da dranhängen und die Werft hat ja auch noch andere Standorte in Rostock noch und im finnischen Turku. Das sind dann insgesamt 7.000 Arbeitsplätze sogar. Und wenn da wirklich eine Pleite stattfindet, dann müssen das ja am Ende dann auch doch wir als Steuerzahlerinnen, Steuerzahler das selber tragen, weil dann die dann eben keinen Job mehr haben, erstmal Arbeitslosengeld bekommen und so weiter. Das heißt, so auf dieser formellen Ebene kann ich schon verstehen, dass man da sagt, gut, der Klimaschutz steht da jetzt erstmal hinten an.
Das kann man so sehen. Man muss auch sehen, dass die Meyer-Werft ja einen Auftragseingang hat von 10 Milliarden Euro gerade. Also das hält noch ganz, ganz lange, was die da in den Büchern haben. Und dass es wohl so ist beim Schiffsbau weltweit, dass erstmal nur, wenn man einen Auftrag hat, erstmal nur 80%, also werden 80% zurückgehalten. Man bekommt nur 20% dieses Kaufpreises ausgezahlt. Und dann ist das ganze Geschäft der Meyer-Werft und anderer großer Anbieter in der Corona-Pandemie zusammengebrochen. Das heißt, die hatten keine Kreditwürdigkeit mehr, sind tief in die roten Zahlen. Das ist wohl nach diesem Sanierungsplan, der gerade läuft, danach wohl ein strukturell gesünderes Unternehmen als momentan. Da kann man dann sagen, okay, dann ist es auch in Ordnung, dass für eine Übergangszeit, weil es soll natürlich für immer sein, die Bundesregierung, dass der Staat eben einsteht. Aber abzuwägen, ist denn mir wirklich der globale Klimaschutz, denn das kann man ja nicht auf ein Land, auf Landesgrenzen begrenzen, das ist kein nationales Thema, sondern ein internationales, ist der mir weniger wert als einfach die Arbeitsplätze hier. Und ein anderes Argument der Bundesregierung ist ja noch, wir wollen die Technologie, das Wissen über zivilen Schiffsbau in Deutschland halten, weil wenn wir es nicht machen, machen es andere. Aber da würde ich, weil man sich ja dann am Ende des Tages für eins entscheiden muss, sagen, wir haben halt nur ein Klima und dann muss man möglicherweise sich eben für andere Technologien entscheiden und sagen, gut, dann müssen es halt die anderen machen.
Was ich sagen würde, also verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin jetzt auch gar nicht irgendwie ganz uneingeschränkt dafür, da einfach Finanzspritze reinzuspritzen, dass wenn das passiert, weil ich bleib dabei, dass es kurzfristig eben doch auch für die Identität der Region eine Rolle spielt, echt schon dafür, da eine Finanzspritze zu geben. Aber intern ist ja offensichtlich da auch nicht alles rund gelaufen. Also Arbeitnehmervertreter haben jahrelang gesagt, wir kriegen überhaupt gar keinen Einblick in die finanzielle Situation hier. Und da ging es viel um den Geschäftsführer Bernhard Meyer, der da in der Kritik stand. Er hat offensichtlich auch Arbeitnehmervertreter ziemlich unter Druck gesetzt. Dann würde ich sagen, investieren ja, Finanzspritze ja, aber dann geknüpft an Bedingungen, zum Beispiel dem Rücktritt des Geschäftsführers.
Ja, darauf könnte man sich einigen, glaube ich. Da werden seit über 200 Jahren Schiffe gebaut. Und wie Sie sagen, das ist natürlich das ist auch ein Argument für die Region. Es ist brutal wichtig. Da gibt es nicht so viele andere Anbieter. Kann man auch nicht sagen, dann baut halt dann was anderes, baut eine andere Fabrik oder andere Industrie. Und das geht zumal bei der Zahl der Arbeitsplätze nicht so einfach. Und den anderen beiden Standorten, die Sie genannt haben. Ich glaube, dass dieses Unternehmen danach ein gesunderes sein wird. Und wenn der Bund sich dann wieder zurückziehen würde, wäre es ja auch in Ordnung. Es gibt halt trotzdem einfach, es gibt keine sauberen Kreuzfahrten. Das ist nicht möglich. Wenn man eine Woche durchs Mittelmeer fährt mit einem Kreuzfahrtschiff, verbraucht man 1,9 Tonnen CO2-Äquivalente. Wenn man als normaler Mensch in Deutschland sich mit Bahn, Auto oder Bus oder ÖPNV bewegt, ist es 1,5 Tonnen pro Jahr. Also das ist einfach, das sind so andere Dimensionen und das muss einem dann schon auch klar sein, was man dann da finanziert. Das ist kein Argument gegen die Arbeitsplätze oder gegen die Menschen in der Region, um Gottes Willen, aber es ist eben eine Konsequenz, die man mitbedenken muss.
Martin Bialecki ist Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Die wird von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik rausgegeben und er ist heute hier mein Gast, um gemeinsam auf die Themen dieses Tages zu schauen. Er hat außerdem lange als Büroleiter und Korrespondent der Deutschen Presseagentur aus Washington D.C. berichtet. Journalistisch hat er da Barack Obama im letzten Jahr als Präsident begleitet, den Wahlkampf aber natürlich auch die ersten beiden Jahre der Präsidentschaft von Donald Trump. Er ist also genau der Richtige, um einen Blick auf den Parteitag der Demokraten zu werfen. Und das machen wir jetzt. Tim Walz ist ja der Vizepräsidentschaftskandidat der Demokraten. Der hat seine Rede hinter sich gebracht auf dem Parteitag.
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.
Also, es ist die Ehre meines Lebens, sagt er, eure Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidat für die USA anzunehmen und wird da total bejubelt. Ich finde es schon faszinierend, wie sich Walz als Midwestern Dad da inszeniert, als bodenständiger Footballtrainer. Und ich habe heute Morgen noch mal einige Stimmen auch vom Parteitag gehört. Da waren wirklich mehrere Teilnehmende, die gesagt haben, ich kannte diesen Typen bis vor kurzem überhaupt gar nicht, aber er überzeugt mich. Und das muss man erst mal hinkriegen.
Ja, es ist absolut faszinierend, weil in der Tat, irgendein Gouverneur irgendwoher, ne? Und dann ist es eben auch möglich, in diesem Mediensystem jemanden so schnell aufzubauen wie ihn. Und das gelingt den Demokraten hervorragend. Das hat noch einen zweiten Grund. Die Amerikaner haben traditionell, einfach auch habituell, große Lust immer auf was Neues. Die bisherigen kannten so schon das Personal, also lang genug alle irgendwie von vorne und hinten irgendwie sich angucken dürfen. Und jetzt kommt eben jemand, wo fast so eine kindliche Neugier einsetzt. Wer ist denn das eigentlich? Und dann ist es auch noch so ein All-American-Guy. Der Coach, der Footballtrainer, der Gewerkschaftsmensch, der freundliche Typ, der irgendwie aus jeder Fernsehserie irgendwie rausspringen könnte, der eben kein elitärer Küstenbewohner ist, sondern jemand, der praktisch jeden Moment um die Ecke hier in meiner Grocery, meinem Lebensmittelladen oder in meiner Stadt biegen könnte, den ich irgendwie, der kommt mir ein bisschen bekannt vor und dann ist der auch noch so harmlos und verströmt eben auch, was ich sehr, sehr wichtig finde, ein positives, ein friedliches Bild von Männlichkeit. Ne? Also während die Republikaner auf Wrestling-Guys setzen, auf dieses ganze Toxische von Donald Trump, was man ja aus einer männlichen Perspektive alles nur komplett ablehnen kann, kommt dieser freundliche Tim Walz daher und steht für ein völlig anderes Bild.
Ich fand es auch echt bemerkenswert, was er da noch für Themen anspricht. Ich meine, es ist ja relativ normal, auch im US-Wahlkampf sehr private Themen anzusprechen, auch die Familie so mit reinzuholen. Aber er hat auch das Thema reproduktive Freiheit aufgegriffen in seiner Rede. Er hat darüber ganz offen erzählt, wie er und seine Ehefrau sich auf In-vitro-Fertilisation verlassen haben, um die Tochter Hope zu kriegen. Die hat dann reagiert, hat so ein Herz geformt als Reaktion. Wie gesagt, klar, der US-Wahlkampf ist viel privater, aber das ist ja schon auch eine interessante Art, so dieses große Thema, wie sehr hängt sich der Staat in mein Schlafzimmer, auf diese Art auch aufzugreifen und so halt eben nicht nur diese krass pompöse Inszenierung, die es ja ist, vor sich zu stellen, sondern auch direkt so über Ecken dann auf Inhalte zu kommen.
Ja, das hat er ja von Anfang an gemacht, ne, dass er gesagt hat, also das ist ein Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Das hat Harris ja auch versucht zu spielen die ganze Zeit. Das hat sie, das darf man auch nicht ganz vergessen, in den letzten Jahren auch so nicht tun dürfen, weil das Weiße Haus, Joe Biden, das persönlich so nicht wollten, weil die gar nicht wollten, dass Kamala Harris so prominent wird und möglicherweise auch eben eine Konkurrentin. Und dieses Verschmelzen von Inszenierung und noch ein Footballteam und noch mehr Familie und noch jemand, der irgendwie ihn von früher kennt und so und alles super positiv erstrahlen lässt, mit Inhalten ist sehr, sehr geschickt, weil die Republikaner dem nichts entgegenzusetzen haben, rein gar nichts. Und weil das potenzielle Wähler anspricht, die Demokraten damit wirklich auch noch erreichen können.
Ich habe ja gerade schon gesagt, Sie haben auch schon US-Wahlkampferfahrung wirklich aus direkter Anschauung als Berichterstatter. Was ist denn das, was in diesem Wahlkampf jetzt wirklich so total anders ist als das, was Sie vorher kannten, als der ganz nah dran war?
Es ist viel aufgeladen, es ist viel polarisierter, es ist sehr viel scharfkantiger und auch persönlicher geworden. Was jetzt aktuell neu ist, ist dieses Joy-Moment, ne? Dass die Demokraten so einen Bock darauf haben zu gewinnen. Das hatten die bis vor ein paar Wochen einfach gar nicht mehr. Und dieses The President of Joy und so, also Kamala, she's the President of Joy und so weiter. Und diese großartige Inszenierung der beiden Obamas und so weiter, das ist schon ein Momentum von Freude und guter Laune, das es beim letzten Mal und beim vorletzten Mal, als ich dabei war, so einfach nicht gegeben hat. Und dieses Positive, dieses wir wollen, was wir stehen für, was wir sagen euch auch, was wir Positives und einfach machen wollen, nicht nur wir sind gegen Trump, das war immer klar. Aber wofür steht ihr? Was macht ihr anders? Das finde ich wirklich neu.
Jetzt gibt es ja Umfragen, wie in jedem Wahlkampf, und die neuesten Werte zeigen schon nochmal, dass Kamala Harris da schon tatsächlich ein bisschen den Kopf vorne hat oder die Nase vorne. Also zum Beispiel gibt es so einen US-Umfragenexperte Nate Silver, der ist relativ renommiert, gibt so ein Newsletter raus und der gewichtet dann immer die Erhebungen, weil es da ja ganz viel auch um die Frage geht, wie groß ist die Fehlermarge und so. Und der hat jetzt nochmal die Swing States angeguckt und Pennsylvania zum Beispiel sagt, ja, da liegt Harris in Führung mit 1,5 Prozentpunkten. In Michigan sind es 3 Prozentpunkte, in Wisconsin 3,3. Ist das, also das merkt man schon, das gibt Hoffnung, aber die Wahl ist ja doch noch ein bisschen hin. Ist das verlässlich?
Naja, also da muss man total aufpassen, dass man sich jetzt nicht da mitreißen lässt von dem, was man gerne möchte, weil dieser eigene Bias zu sagen, ich glaube sehr viel mehr daran, was ich auch möchte, was ich persönlich für wahrscheinlicher halte, das ist gefährlich. Das ist immer noch lange hin, das sind knapp 11 Wochen bis zur Wahl, da kann alles Mögliche passieren. Das sieht gerade wirklich gut aus für die Demokraten und sie hat es wirklich geschafft, Kamala Harris das zu drehen. Es sieht halt in anderen Staaten, anderen Swing States, auf die es am letztlich noch ankommen wird. Das ist ja, national sind diese Umfragen ja, also nationwide, völlig egal. Es sind nur diese 5, vielleicht 6 Staaten, auf die es ankommen wird. Da sieht es gut aus, aber es ist immer noch in dieser sogenannten Margin of Error. Also es sind immer noch, das pendelt ja immer um diese 3%, ne, die man sich irren kann. Und dass die Demoskopie da oft sehr, sehr, sehr daneben gelegen hat, das hat man in den vergangenen Jahren ja auch gesehen. Und ein Hinweis noch auf Hillary Clinton damals. Wenn man Clintons Werte vergleicht mit Harris' Werten heute, dann hat sie in entscheidenden Staaten vorne gelegen, also hat bessere Werte gehabt als Harris heute. Das finde ich auch nicht ganz irrelevant. Die Richtung stimmt für Harris gerade, aber sie ist überhaupt noch nicht, kann überhaupt noch nicht sicher sein, dass sie gewinnt. Und darauf hat ja Walz auch nochmal hingewiesen, mit einem dieser zahllosen Football-Vergleiche. Ne? Wir sind irgendwie ein Field-Goal hinten, aber jetzt in der Offensive und jetzt können wir angreifen und wir müssen dann nur zusammenstehen und ihr müsst alles wegtackeln, also weghauen, was irgendwie Harris gefährdet. Das ist schon natürlich sehr, sehr, sehr amerikanisch, aber auch für die Demokraten total mitreißend.
Auch interessant, diesen Hinweis nochmal auf Clinton. Ich habe da jetzt gerade aktuell nochmal auch eine Analyse gelesen, dass die New York Times zum Beispiel ungefähr auch um diese Zeit Clinton eigentlich schon wie so den Sieg vorangeschrieben hat. Ne? Die haben gesagt, die hat eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 85%. Lehnt euch zurück, liebe Leute. Naja, und wir wissen alle, was dann passiert ist.
Ja, das haben wir, also ganz ehrlich, damals ja fast alle geglaubt, auch die wir da drüben waren. Ne? Das ist irgendwie diese berühmte Needle der New York Times, die eben dann irgendwann zu deutscher Zeit 2.10 Uhr, 2.15 Uhr ging die plötzlich runter. Und wir saßen alle da und dachten so, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Mit dem Ergebnis, dass wenige Stunden später Donald Trump Präsident war. Und da waren wir damals Gott sei Dank vorbereitet natürlich mit dem anderen Szenario, mit Porträts, mit anderen Analysen etc. Aber diese innere Fassungslosigkeit, weil man sich so drauf verlassen hat, das stimmt schon, was die Demoskopen sagen, das sollte einem auch 2024, glaube ich, eine große Lehre sein. Dieses Rennen ist noch lange nicht zu Ende, auch wenn es gerade für Harris sehr, sehr gut aussieht.
Und wären Sie manchmal auch gern weiterhin US-Korrespondent?
Bei sowas ja, schon, doch.
Martin Bialecki hat aber eine andere Perspektive auf diesen Wahlkampf mit seiner US-Expertise als Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Und er hat uns daran teilhaben lassen, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Wir haben ja schon mal gerade über auch Ihre früheren Jobs gesprochen, Herr Bialecki. Sie waren US-Korrespondent für die dpa unter anderem. Haben Sie schon mal in Ihrer Laufbahn einen Job über eine Messe gefunden?
Nein, noch nie.
Ist, glaube ich, im Journalismus auch nicht so üblich, ich auch nicht, aber Messen sind ja sonst schon so ein relativ bekannter Ort dafür. Da sind Unternehmen präsent, die dann versuchen, da auf sich aufmerksam zu machen und Nachwuchs anzuwerben. Und Deutschlands Auslandsgeheimdienst BND, der hat sich jetzt die Computerspielemesse Gamescom als Nachwuchsrekrutierungsort ausgesucht, ist da schon das zweite Jahr in Folge am Start, dieses Mal aber offensichtlich mit größerem Stand als im letzten Jahr, weil es, so heißt es aus dem BND, eine Schnittmenge gibt zwischen den Besucherinnen und Besuchern der Gamescom und den Personen, die sie gern als Nachwuchs in ihren eigenen Reihen hätten. Und da ist ja das Thema Fachkräftemangel ganz groß. Also auch der BND braucht Menschen, die sich mit Computern auskennen, sage ich jetzt mal. Und ich finde ein Detail ganz witzig. Die, die da um Nachwuchs werben, die sind ja eigentlich Spione, wenn man es so sagen will. Die tragen deshalb auch keine Namensschilder, wie sonst alle auf der Messe. Und da muss der Nachwuchsmangel ja schon krass sein, wenn man trotzdem dann sagt, gut, mit meinem Gesicht gehe ich da immerhin hin und mache hier einen öffentlichen Auftritt.
Ja. Ich glaube, den Namensschilder, also das ist eigentlich ein verwunderliches Detail, weil ich kenne niemanden vom BND, der einen echten Namen hätte, weil die alle Decknamen haben. Da könnten sie auch irgendwas draufschreiben, oder?
Also es ging ja auch. Mr. X, stimmt. Genau. Ja, und es läuft dann so ab an diesem Messestand, dass Interessierte an Computern ganz spielerisch so Aufgaben lösen können. Also zum Beispiel Datensätze finden, die auf so einen fiktiven Terroranschlag hinweisen. Das heißt, der BND, ich habe es schon angedeutet, sucht eben Leute, die sich mit Computern auskennen, die sich mit Programmieren auskennen. Ja, ist schon eine kreative Art, irgendwie Nachwuchs anzuwerben.
Ja, kreativ. Ich finde es aber eigentlich, ehrlich gesagt, total logisch, weil wo, wenn nicht da? Ne? Also die Anforderungen an nationale Sicherheit werden immer komplexer. Das ist ja lange nicht mehr so, dass man sich Spioninnen vorstellen muss mit so Hut und Klinikerbrücke und Übergabe und nachts an Ecken rauchen und so.
Obwohl sich das immer noch hält, so dieses Bild.
Ja, ja, total. Das mag es ja auch immer noch geben. Aber daneben gibt es eben auch viele, die sich für den BND oder für andere Dienste mit Cybersicherheit, mit IT-Forensik, mit Datenanalyse beschäftigen müssen. Und da gibt es natürlich eine ganz natürliche Schnittmenge auf so einer Riesenveranstaltung wie der Gamescom. Spiele sind ja generell auch viel, viel politischer, als man das so denkt und wahrnimmt. Wir hatten in der Zeitschrift auch mal eine Analyse dazu, dass das natürlich auch ein Propaganda- und ein Narrativinstrument ist. Ne? Also die Chinesen nutzen das sehr, sehr aktiv. Das ist, glaube ich, so eine Dimension. Und die andere ist, dass natürlich, wer mal einem Gamer, ich bin nun gar keiner offen gestanden, aber ein nahes Familienmitglied, um nicht zu sagen, unser jüngster Sohn, wenn man dem mal zuguckt, was der da macht, in welchem Tempo und wie der sich durchwühlt und auch was das für ein anderes Verständnis ist, Datensätze und Komplexität zu durchdringen, das ist schon so, dass man da, glaube ich, also ganz offensichtlich eine ganze große Menge daraus lernen kann.
Vielleicht sollten Sie Ihren jüngsten Sohn mal auf die Gamescom zum BND-Stand schicken.
Vielleicht, ja. Wenn ich das wollte, dass er zum BND ginge, dann könnte ich das mal überlegen.
Ich habe mal geschaut, weil ich eben mich gefragt habe, so, wie machen denn andere Unternehmen das? Wie schaffen die das denn mit kreativen Mitteln, Leute anzuwerben? Und ich bin echt auf interessante Beispiele gestoßen. Die Deutsche Familienversicherung, die hat ziemlich oft offensichtlich nicht genug Bewerbungen. Diese hat einen Sitz in Frankfurt. Und die machen das so, dass alle, die erscheinen beim Bewerbungsgespräch, erstmal schon mal 500 Euro Cash kriegen. 1.000 Euro, wenn sie dann am Assessment Center teilnehmen und 5.000 Euro, wenn sie dann erfolgreich eingestellt werden. Also insgesamt 6.500 Euro als Bonus, wenn man dann einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Da fand ich dann doch, den BND ein bisschen kreativer, aber wahrscheinlich zieht das schon auf eine Art, ne? Money, ja, does it.
Ja, klar, also Geld letztendlich ja, wobei das beim BND natürlich dann die dahinterliegende größere Aufgabe schon etwas ist, wo man, glaube ich, auch selber ja zumindest in Grundzügen politischer Mensch sein muss, was ich jetzt, da kann man ganz bestimmt alle Gamerinnen und Gamer nicht über einen Kamm scheren, aber schlicht nicht weiß. Ne? Sind Gamer, sind Menschen, die auf die Games kommen, gehen, um sich da das Neueste auch an Software und Spielen anzugucken? Sind das Menschen, die sich aus sich selber raus für Politik interessieren, was man ja sollte, wenn man für den BND irgendwie in Frage käme? Oder geht es dem BND auch nur um diese isolierten Fähigkeiten? Das kann ja auch sein, dass es völlig egal ist, ob politisch oder nicht. Hauptsache, du denkst so schnell, wie es geht, irgendwie dich durch Datensätze und Komplexität durch. Ja, aber 6.500 Euro haben, nicht haben, ja, das ist schon auch kreativ.
Die Affenpocken sind ja seit einiger Zeit wiederholt Thema. Der Schwerpunkt der Mpox-Ausbrüche liegt weiterhin in Zentralafrika, besonders in der Demokratischen Republik Kongo, wo es seit Jahresbeginn fast 17.800 Fälle gab, die gemeldet wurden. Und mein Gast Martin Bialecki, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik, ärgert sich über etwas im Zusammenhang mit Mpox. Worüber, Herr Bialecki?
Naja, was mich wirklich, es hat zwei Dimensionen, die mich da sehr ärgern. Das eine ist, dass der Westen halt nichts daraus gelernt hat, was man eigentlich geschworen hatte, aus der Corona-Pandemie zu lernen. Ne? Also internationale Solidarität zusammenzuhalten, selber Impfstoffe zu haben, die aber nicht zur Verfügung zu stellen, so zu tun, auch in der ganzen oder fast der ganzen Berichterstattung, die man jetzt gerade so mitverfolgen kann, zu sehen, naja, das ist bei uns ja kein Problem, das wird auf gar keinen Fall nochmal Corona und dann ist ja alles gut. Da sterben Menschen, die sterben zwar weit weg, aber die sterben trotzdem. Und es gibt gar keine Bereitschaft anzuerkennen, dass es vielleicht ein gemeinsames Problem ist, was weit weg ist, was man da trotzdem gemeinsam lösen könnte, weil es gibt ja diesen Impfstoff. Man könnte ihn auch vermehrt herstellen, man könnte da investieren, man könnte die Preise senken etc. Das passiert aber überhaupt nicht. Das ist das eine, was mich ärgert, und das andere, wenn man sich dann gleichzeitig fragt, warum sind denn viele Länder des sogenannten globalen Südens so sauer auf den Westen? Naja, deswegen, ne? Weil wir eben nichts draus gelernt haben. Weil das wieder so ein Beispiel ist, wo die sagen können, Entschuldigung, aber wenn ihr unsere Solidarität braucht, Ukraine oder bei anderen Dingen, Rohstoffen etc., dann seid ihr da und dann fordert ihr das ein. Aber wenn wir euch jetzt auffordern zu sagen, helft uns doch bei diesem Problem, was in Afrika ein wirklich, wirklich großes und noch größer werdendes ist und sein wird, dann passiert gar nichts. Und es wird so getan, solange es hier kein Problem ist in Deutschland, solange es irgendwie alles gut oder zumindest nicht so schlimm.
Obwohl ich schon Meldungen wahrnehme, die zeigen, dass sich zumindest ein bisschen was tut. Ich gebe Ihnen recht, der große Wurf, diese große, wir haben hier irgendwie aus Corona gelernt und haben eine Koordination, die jetzt anlaufen kann, die ist nicht da. Aber Deutschland zum Beispiel wird dem Kongo helfen, liefert ein mobiles Labor, trainiert Fachleute, die dann eben dort auch für Aufklärung und Prävention sorgen sollen. Und Japan und die USA haben offensichtlich zugesagt, bis Ende des Monats auch Impfstoffe spenden zu wollen.
Ja, das sind kleine, das ist alles richtig, was Sie sagen. Das sind aber alles kleine Schritte. Das finde ich eher symbolisch. Nun ist an Symbolpolitik. Symbolpolitik ist nichts verkehrt, aber es ist eben einfach zu wenig. Ne? Warum sind es nicht 5 Labore und warum... Zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass die USA halt einen Bruchteil von dem entsenden und geben, was sie geben könnten, weil die Tradition ist, erstmal schützt man halt das eigene Land. Dafür kann man auch argumentieren, aber dann darf man sich eben gleichzeitig nicht wundern, wenn die betroffenen Länder dann einfach sauer werden.
Jetzt gibt es ja schon eine globale, so nennen Sie es jetzt mal, Organisation, nämlich die Weltgesundheitsorganisation. Die hat ja wegen der Mpox-Ausbrüche auch wirklich in den afrikanischen Ländern, auch gerade wegen der neuen Variante, die höchste Alarmstufe ausgerufen. Und damit geht ja schon auch einher, dass dann Vorbereitungen auch anlaufen. Ich glaube, da sollen bis zu 50.000 Impfdosen in die Demokratische Republik Kongo, nach Burundi, Uganda, Kenia, Ruanda geliefert werden. Das heißt, eigentlich sind diese Strukturen und auch diese Mechanismen mit, wir haben hier jetzt eine Alarmstufe, sind ja da.
Ja, wenn man sich die Bevölkerungszahl allein des Kongo anschaut, die ist sehr viel größer als die Deutschlands. Bis da mal auch nur in Ansätzen, da reden wir gar nicht von Durchimpfen, sondern von relevanten, auch vom Alter her, die betroffen sein könnten, Bevölkerungsgruppen, bis wir da wären, da geht es halt um ein paar Millionen. Das ist die Zahl, die Sie gerade genannt haben, halt. Vergleichsweise, pardon, aber halt süß, ne? Das hilft nicht viel. Das ist wirklich der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Und dann wundert es einen eben nicht, wenn es dann Konsequenzen hat, die man dann ja später wieder sehen wird, wenn diese Länder dann sagen, sorry, aber das haben wir nicht vergessen, dass ihr uns wieder nicht geholfen habt und zur WHO noch. Die haben halt kein, das stimmt mit der globalen Warnung, aber die haben halt keinerlei Möglichkeiten, Dinge auch durchzusetzen, weil sie kein Regime haben in dem Sinne oder keine, wie so viele andere internationale Organisationen leider auch in diesen Tagen oder Jahren, keine Machtmittel haben, was anerkanntermaßen richtig ist, dann tatsächlich auch einfach durchzusetzen. Die können nichts mehr machen als appellieren.
Martin Bialecki hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Die Garnisonkirche in Potsdam ist wiedereröffnet. Oder man muss das präziser fassen, der Turm der Garnisonkirche ist wiedereröffnet. Es gab schon lange sehr kontroverse Diskussionen rund um diese Kirche. Die einen wollten den Wiederaufbau, die anderen haben sich sehr dagegen gesträubt. Und es handelt sich dabei eben um eine kriegsbeschädigte Ruine. Die war 1968 auf Geheiß der SED gesprengt worden. Und am 21. März 1933, das ist auch noch wichtig zur Geschichte dieser Kirche zu wissen, wurde dort in Potsdam der erste Reichstag nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten eröffnet. Das ist der sogenannte Tag von Potsdam und da hat der damalige Reichspräsident Paul von Hindenburg den neuen Reichskanzler Adolf Hitler vor dieser Kirche die Hand gereicht. Und das ist eben auch der Grund, warum viele sagen, es ist nicht okay, sowas wieder aufzubauen. Das weckt zu viele Assoziationen, das ist auch zu wichtig für potenzielle rechtsextreme Kräfte, die das dann sozusagen als Pilgerort sehen können zum Beispiel. Wie sehen Sie das denn, Martin Bialecki?
Ich sehe es leider ganz genau so. Was heißt leider? Also das auch wieder ein sehr komplexes Thema. Ne? Man kann jetzt natürlich sagen,
dafür sind wir da.
Genau. Abschichten, auseinandernehmen, differenzieren. Man kann natürlich argumentieren, dass diese Kirche gehört, die drei Türme zum Potsdamer Stadtbild dazu. Ich finde diese Historisierung von Stadtbildern schwierig, weil ich mit Städten als Museum nichts anfangen kann. Ich komme aus der wunderschönen Stadt Nürnberg und da gibt es den Verein der Altstadtfreunde, die dafür sorgen und immer gesorgt haben, dass eine bestimmte Traufhöhe nicht überschritten wird etc. Dass also sich in der Stadt gar nichts ändern wird, was moderne Architektur etc. anbelangt. Bestimmte Materialien dürfen nur verwendet werden und. Und wenn man jetzt in Potsdam einen ähnlichen Weg gehen möchte wie in, sagen wir, Venedig, Amsterdam oder so, dann entsteht zwar ein Stadtbild von ganz früher mit Vierteln, die genauso wieder aussehen. Und was dann? Dann passiert das Gleiche. Dann wandern da Touristen durch ohne Ende und Menschen ziehen da weg, weil es zu teuer werden wird etc. Und ausgerechnet bei der Garnisonkirche so zu tun, als sei das eben nicht ein zentraler Ort deutscher Geschichte und sei nicht Ende des Ersten Weltkrieges ein Sammlungsort von Rechtsextremen und Republikfeinden gewesen. Den Tag von Potsdam haben Sie erwähnt. Warum soll das denn ausgerechnet in diesen Tagen, wo wir wirklich, wirklich ein Problem haben in Deutschland mit Rechten, nicht nur Bewegungen, sondern Parteien, die von großen Mengen gewählt werden, warum soll das eine gute Idee sein, diesen Ort so undifferenziert und architektonisch so orthodox 1:1 wieder aufzubauen? Das verstehe ich nicht.
Obwohl es ja gar nicht, aus meiner Sicht, gar nicht so undifferenziert passiert. Also Bundespräsident Steinmeier hat heute eine Rede gehalten zu dieser Wiedereröffnung und der hat das als Projekt benannt, das für ihn ein Beweis einer lebendigen Erinnerungskultur ist. Also als Mahnung an die Demokratie hat er es bezeichnet. Und die evangelische Kirche, die will ja auch diesen Neubau als Ort für Friedensarbeit und Demokratiebildung etablieren. Also sozusagen als eine Art Mahnmal, an dem man eben, wo man hinkommt und wo wirklich auch alles in den Kontext gesetzt wird. Und man eben nicht einfach nur hinkommt, um da irgendwie rechtsextreme Ideologien verherrlichen zu frönen zu können, sondern wo man wirklich eine Ausstellung findet, die das alles nochmal in den Kontext setzt.
Ja, mag sein, aber die so ein Lernort der Geschichte oder eine Ausstellung ist halt dem Rechtsextremen, der da irgendwie aufmarschieren will und der sich da sammeln will, glaube ich, recht egal. Ja? Der sammelt sich da trotzdem. Und ob das so funktioniert, das weiß ich nicht. Da habe ich meine Zweifel, weil es gibt wenige Orte, glaube ich, in Deutschland, die so aufgeladen sind wie die Garnisonkirche. Und es gibt ja auch aus der Architekturszene seit vielen, vielen Jahren eine sehr aufgebrachte Diskussion darüber, wo das zentrale Argument ist, gut, wenn man auf diese Inhalte hinweisen möchte und wenn man sagen möchte, was es für ein schwieriger Ort ist, dann baut halt einen anderen Ort daneben oder baut den Ort ganz anders wieder auf, macht da ein Museum hin, verlagert dieses Lernen über die Garnisonkirche in ein anderes Museum, in eine andere Ausstellung etc. und baut den bitte nicht genauso wieder auf, weil sich der Ort einfach zu sehr eignet für die falschen Menschen.
Ist aber dann nicht so ein Wiederaufbauen fast so gleichgesetzt mit Gutheißen? Also gerade auch, dass wir jetzt darüber uns so austauschen und diskutieren und das eben in der Öffentlichkeit ja auch seit einigen Jahren sehr, sehr, sehr präsent passiert ist, zeigt ja, dass auch rund um so einen Wiederaufbau so ein Streit, so ein total auch wirklich Streit auf Augenhöhe möglich ist, der eben nochmal klar macht, das Ziel ist eigentlich ein kritisches Geschichtsbewusstsein. Und natürlich gibt es da die das missbrauchen können. Aber die Diskussion darum zeigt für mich zumindest, dass es funktioniert, da wirklich was auszulösen und auch dieses Thema präsent zu halten.
Das stimmt. Da würde ich nicht widersprechen. Die Diskussion selber ist gut. Ich habe immer so ein bisschen leise Zweifel, wie viele Menschen sie wirklich erreicht, wie viele sich daran beteiligen und ob sie dann tatsächlich so tief und so anhaltend geht und so tiefgehend und anhaltend ist, um das differenzierte Bild auf diese Garnisonkirche wirklich wach zu halten oder ob es dann doch eben, wenn der Peak an Aufmerksamkeit dann runtergeht und der Bundespräsident seine Rede gehalten hat, ist es dann doch eben letztlich ein Ort, der sich für viele, das kann man sich alles schon vorstellen, Bilder, Selfies und so weiter mit diesem Turm und Tag von Potsdam etc. eignen wird. Also das muss man ein bisschen abwarten, aber ja, dass es die Diskussion selber gibt, das ist bestimmt ein guter Effekt.
Martin Bialecki war mein Gast hier heute. Er ist der Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik und des Online-Magazins Internationale Politik Quarterly, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Bialecki, vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Ich danke herzlich und bis zum nächsten Mal.